Wir hören, das Evangelium steht aufgeschrieben bei Johannes im 10. Kapitel. Und das Evangelium, was wir jetzt hören, ist gleichzeitig der Predigttext. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes für uns durch sein Wort bitten. O Herr, hilf, dass ganz gehöre uns der Segen, dir die Ehre. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin ganz beeindruckt, wie viele gekommen sind bei dem Wetter. Ich hatte gedacht, da sind sie 10 oder was weiß ich, aber da habe ich mich schwer geirrt. Orientierung in turbulenten Zeiten, so habe ich die Gedanken, die ich euch mitteilen will, einmal formuliert. Wir werden ja in unserer Zeit durch Informationen buchstäblich zugedröhnt. Jedenfalls hat man so den Eindruck. Pausenlose Beschallung durch elektronische Medien, Informationen übers Handy, Tablet, Laptop, Fernsehen, Radio. Also die ganze Bandbreite, wir kennen sie ja, und je jünger die Menschen sind, desto mehr setzen sie sich denen aus. Und wer sich täglich die Nachrichten und die Berichte anhört, der glaubt sie dann auch, denn das ist immer wiederkehrende Information, die macht einen ja dann an irgendeiner Stelle auch mal breit. Und was ziehen sich die Menschen nicht alles rein und was hören sie sich nicht alles an? Und das Ganze hat für meine Begriffe zwei fragwürdige Seiten. Erstens die Überforderung der Seele und des Gemütes. Zu viele Informationen, zu viele Beschallung hat eine Überforderung der Seele und des Gemütes zur Folge. Und der zweite Punkt ist, wenn man zu viel Informationen hat, geht einem die Orientierung verloren, weil ja die Informationen auch oft widersprüchlich sind. Der eine sagt so und der andere sagt so. Also wenn man das mal auf den Punkt bringen will, heißt das, das ist erstens die Frage nach dem Maß, wie viel ziehe ich mir rein? Und im zweiten Punkt nach dem Wahrheitsgehalt die Frage, was stimmt denn eigentlich, wenn man das überhaupt so fragen kann. Fangen wir mal mit dem ersten an. Zu viele Informationen. Der Mensch ist von Haus aus nur bedingt in der Lage, eine bestimmte Menge von Informationen aufzunehmen. Das erleben wir, die wir schon ein bisschen ins Alter gekommen sind. Man vergisst dann einfach manches wieder. Also das ist jetzt nicht unbedingt was Seniles oder hat was mit Alzheimer zu tun. Zu viel, wenn man zu viel hat, wirft etwas raus. Das ist wie beim Computer, wenn man zu viel hat, wirft er irgendwas raus. Und der eine ist natürlich, das muss man sagen, mehr in der Lage aufzunehmen, der andere weniger. Das hängt mit dem Gehirn zusammen, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber es hat für jeden Menschen eine Grenze. Und früher, vor Jahrzehnten, war das ganz natürlich begrenzt, weil es gab viele Informationen nicht. Es gab keinen Fernseher, in den 30er Jahren kam das Radio auf. Meine Frau erzählte, dass ihre Großmutter, als das erste Radio in den 30er Jahren so einen Volksempfänger hatte, dass die entsetzt in die Schlafstube gerannt ist, da redet der Teufel, weil sie überhaupt nicht wusste, was das ist mit dem Radio, hat sich natürlich dann gegeben, völlig klar. Aber das gab es alles nicht und es gab keine Fernseher, keinen Computer. Es hatte damals alles seine natürliche Grenze, einfach weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Aber durch die elektronischen Medien gibt es diese Grenze nicht mehr. Und es gibt unheimlich viel interessantes Zeug. Man kann stundenlang YouTube-Videos anschauen, da ist sehr viel Interessantes dabei, auch sehr viel Wissenswertes. Von dem Schmutz, der übers Internet kommt, will ich heute gar nicht reden. Es gibt einen Haufen gute Sachen, die man anschauen kann. Aber es geht mir um die Menge. Es geht mir um die Menge der Informationen. Oft hat man was angeschaut und weiß es am nächsten Tag gar nicht mehr. Vor einiger Zeit, es ist wohl inzwischen, es war vor der Corona-Zeit, ist mir ein Handwerksmeister begegnet, der einen Burnout bekommen hat. Also das heißt, er hatte zu viel und ist dann, man nennt es auch depressives Erschöpfungssyndrom. Er kam dann in die Klinik und als er aus der Klinik wieder rauskam, sagte er zu mir, wissen Sie, was mich am meisten bewegt hat in der Klinik? Ich war auf alles gefasst, nur nicht auf das. Ich frage, was denn? Die 20-Jährigen, die in der Klinik waren, die haben doch noch gar nichts gearbeitet und sind schon fertig. Ja, sage ich, die tun schon seit 10 Jahren von früh bis abend in das Ding gucken. Die können nicht mehr abschalten. Jugendliche, wenn nachts aufs Klo gehen, schauen in das Ding und gucken rein und schauen, ob sie eine Nachricht gekriegt haben, macht's um 3. Und irgendwann, die robusten Jugendlichen werden das wegstecken, gar keine Frage. Aber die Sensiblen knicken ein. Die sind dann mit 20 in der Klinik. Das ist doch verrückt, ne? Wenn man sich das überlegt. Was eigentlich was Positives ist, wird plötzlich zum Segen, weil der Mensch sich nicht selber begrenzt. Und das Eigenartige ist, je mehr Informationen der Mensch hat, desto weniger wissen die Menschen, was gut und was richtig ist. Man hat unheimlich viel Infos, aber man weiß nicht mehr, was schlecht ist und was richtig ist. Hat mir mein junger Mensch gesagt, Dieter, ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Also mehr Wissen macht auch nicht mehr Sicherheit und auch nicht mehr Orientierung. Man kann das sogar umdrehen. Je mehr der Mensch Möglichkeiten hat, desto unsicher wird er. Frau Professor Gerl Falkowitz, die war Inhaber eines Lehrstuhls für Religionsphilosophie in Dresden, hat mal diesen Satz gebraucht, der mir sehr gefallen hat. Die Grenzenlosigkeit hat die Beschädigung der Seele zur Folge. Das fand ich hochinteressant. Die Grenzenlosigkeit hat die Beschädigung der Seele zur Folge. Wer sich nicht selber eine Grenze setzt, ist gefährdet. Oder das Sprichwort kennen wir alle, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Also das haben wir ja irgendwo schon auch mal gehört. Und das ist ja, wer für alles und für jede Info und für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, wir verlieren die Orientierung. So viele Infos erreichen uns und zusätzlich werden wir von allen Seiten mit Halbwahrheiten und manchmal auch mit Lügen bombardiert. Nicht nur in den offiziellen Medien, auch in den sogenannten sozialen Medien, die ich eher asoziale Medien nenne. Überall kommen Halbwahrheiten, manchmal ganze Lügen. Was wird in Profilen von Facebook nicht gelogen? Menschen stellen sich da in einer Weise, wie sie dann gar nicht sind. Es geht auf keine Kuhhaut, was da verändert wird und was da an anderer Stelle immer wieder ist. Mir sagte jetzt jemand, der eine Zeitungs-, der eine Internetannonce aufgab, betreffs Heirat, also Partnerschaftssuche, ich mache mich mal gleich 10 Jahre jünger, dann habe ich bessere Chancen. Da habe ich so für mich gedacht, schon verrückt, ne? Was wird nicht alles gelogen, damit man zu seinem Ziel kommt? Und meistens kann man das auch gar nicht selbst überprüfen. Wir haben ja gar keine Möglichkeit. Das macht die Sache schwer. Und da ist die Frage, wer oder was hilft uns in den vielen Angeboten, die es gibt, uns den Weg zu finden, was ist denn eigentlich richtig, um es mal fromm auszudrücken, wo ist eigentlich der Weg, der uns zum Ziel, der uns zu Jesus führt? Wo ist der Weg? In den vielen Informationen kann man ja auf den ersten Blick gar nicht sehen. Und liebe Geschwister, ich habe bei Max Lucado eine sehr schöne Geschichte gefunden, die würde ich euch gerne mal vortragen. Max Lucado ist ein Theologe, ein Amerikaner, der Geschichten schreibt. Und die Geschichte heißt Die Melodie des Königs. Es könnte sein, dass der eine oder andere von euch sie kennt. 3 Ritter saßen am Tisch und lauschten dem Prinzen. Mein Vater, der König, verspricht die Hand meiner Schwester dem, der sich als erster dieser Ehre würdig erweist. Der Prinz machte eine kurze Pause, damit die Männer die Bedeutung dieser Nachricht aufnehmen konnten. Er sah in ihre Gesichter, sie waren vom Wetter gegerbt und vom Kämpfen gezeichnet. Im ganzen Königreich gab es keine besseren Krieger als diese 3. Und diese 3 Ritter kannten kein schöneres Mädchen als die Tochter des Königs. Jeder der 3 Ritter hatte beim König um ihre Hand angehalten und der König hatte versprochen, ihnen eine einzige Chance zu geben, eine Prüfung, um herauszufinden, wer seiner Tochter würdig sei. Und nun war die Zeit der Prüfung da. Eure Prüfung ist eine Reise, erklärte der Prinz. Eine Reise zum Schloss des Königs, und zwar durch den Schierlingsforst. Durch diesen Wald? Fragte einer der Ritter rasch. Durch den Schierlingsforst, antwortete der Prinz. Es herrschte Schweigen, während die Ritter die Bedeutung dieser Worte erwogen. Jeder verspürte eine leise Angst. Sie kannten die Gefahren des Schierlingswaldes, denn es war ein dunkler und sehr gefährlicher Ort. An einigen Stellen war das Unterholz so dicht, dass nie ein Sonnenstrahl den Boden berührte. Es war die Heimat der Hoffnichtse, kleiner, listiger Wesen mit gelben Augen. Hoffnichtse waren nicht stark, aber sie waren schlau. Und es gab sehr viele von ihnen. Manche Menschen glaubten, dass die Hoffnichtse verirrte Reisende war, die die Dunkelheit verwandelt hatte, aber keiner wusste das so genau. Reisen wir allein? Karlistle war es, der das fragte. Es war eine merkwürdige Frage, wenn man bedachte, dass er der stärkste von den 3 war, der sie stellte. Sein grimmiges Schwert war im ganzen Königreich wohl bekannt, aber selbst dieser eisenharte Soldat wusste, dass man besser nicht allein durch diesen Schierlingsforst reiste. Ihr dürft jeder einen Begleiter wählen. Aber der Wald ist dunkel, die Bäume verfinstern den Himmel. Wie sollen wir das Schloss finden? Jetzt war es Alon, der sprach. Er war nicht so stark wie Karlisle, aber dafür schneller. Er war berühmt für seine Schnelligkeit. Bei seinen Kämpfen ließ Alon rechts und links verwirrte Feinde hinter sich, denen er entkommen war. indem er sich hinter Bäume duckte und flink über eine Mauer schwang. Aber die größte Schnelligkeit nützt nichts, wenn man nicht weiß, wohin man will. Daher fragte Alon: Wie finden wir den Weg? Der Prinz nickte dazu und griff in seine Tasche. Er zog eine Flöte aus Elfenbein hervor. Es gibt nur zwei dieser Flöten, erklärte er. Diese hier und eine zweite, die im Besitz des Königs, meines Vaters, ist. Er setzte das Instrument an seine Lippen und spielte eine zarte, wohlklingende Melodie. Noch nie hatten die Ritter eine Melodie gehört, die so viel Ruhe ausstrahle. Die Flöte meines Vaters spielt dieselbe Melodie, sie wird euch den Weg zum Schloss weisen. Wie das? Fragt Alon. Dreimal am Tag wird der König auf den Zinnen des Schlosses spielen. Bei Sonnenaufgang, wenn die Sonne am höchsten steht und bei Sonnenuntergang. Lauscht auf diese Melodie, folgt ihr und ihr werdet zum Schloss gelangen. Es gibt nur noch eine weitere Flöte wie diese? Ja, nur eine. Und ihr und euer Vater spielt die gleiche Melodie? Ja. Es war Kassidon, der diese Fragen stellte. Kassidon war bekannt für seine wache Aufmerksamkeit. Ihm fiel auf, was anderen entging. Er konnte sagen, wo ein Reisender wohnte, wenn er den Dreck an seinen Stiefeln sah. Er wusste, ob jemand die Wahrheit sagte, nur von einem Blick in seine Augen. Er konnte bestimmen, wie groß eine Armee war, wenn er die Anzahl der Vögel betrachtete, die sie aufschreckte. Carlisle und Alon wunderten sich, warum er sich nach der Flöte erkundigte. Es sollte nicht lange dauern, bis sie es herausfanden. Bedenkt die Gefahren und wählt euch einen Begleiter sorgfältig aus, mahnte der Prinz. Und das taten sie. Am nächsten Morgen schwangen sich die drei Ritter auf ihre Pferde und ritten in den Schierlingsforst. Jeder hatte den von ihm selbst gewählten Begleiter bei sich. Für die Menschen auf dem Schloss des Königs, die auf dem Schloss des Königs wohnten, vergingen die Tage des Wartens langsam. Alle hatten von der Prüfung gehört und alle fragten sich, welcher Ritter wohl die Hand der Prinzessin erringen würde. Dreimal am Tag ließ der König seine Melodie über den Bäumen des Schierlingsforstes erklingen. Und dreimal am Tag hielten die Menschen in ihrer Arbeit inne, um zu lauschen. Nach vielen Tagen und zahllosen Melodien sah ein Wächter zwei Menschen, die aus dem Wald heraus auf die Lichtung stolperten. Niemand konnte sagen, wer die beiden waren. Sie waren noch zu weit weg vom Schloss. Die Männer hatten weder Pferde noch Waffen noch Rüstung. Rasch, befahl der König seiner Wache, bringt sie her, versorgt sie und gebt ihnen zu essen, aber sagt niemanden, wer sie sind. Kleidet den Ritter wie einen Prinzen und dann werden wir ihre Gesichter bei dem Festmahl heute Abend sehen. Dann schickte der König die Menge davon und befahl, das Fest vorzubereiten. An diesem Abend erfüllte eine festliche Stimmung die große Halle des Schlosses. Die Gäste an allen Tischen fragten sich, welcher Ritter wohl die Reise durch den Schierlingsforst überstanden hatte. Dann kam endlich der Moment, in dem der Sieger vorgestellt wurde. Auf das Zeichen des Königs hin wurden die Menschen still. Und der König spielte auf seiner Flöte. Noch einmal ertönte das elfenbeinerne Instrument. Die Menschen drehten sich zur Tür, um zu sehen, wer den Saal betrat. Viele erwarteten, sie würden Carlisle begrüßen, den stärksten unter den drei Bewerbern. Andere meinten, es wäre Alon, der schnellste. Aber es war keiner von beiden. Der Ritter, der die Reise überstanden hatte, war Kassidon, der Weiseste unter ihnen. Er ging mit schnellen Schritten durch den Raum und folgte ein letztes Mal der Melodie der Flöte und dann verneigte er sich vor dem König. Erzählt von eurer Reise, wurde ihm befohlen. Die Menschen lähmten sich vor, um keines der Worte zu verpassen. Und Kassidon begann. Die Hofnichtse waren heimtückisch. Sie griffen uns an, aber wir widerstanden ihnen. Sie nahmen uns unsere Pferde, aber wir zogen ohne sie weiter. Was uns beinahe scheitern ließ, was war aber etwas viel Schlimmeres. Was war das? Fragte die Prinzessin. Sie ahmten die Melodie nach. Sie ahmten sie nach? Fragte der König. Ja, mein König, sie ahmten sie nach. Jedes Mal, wenn eure Flöte im Wald erklang, begannen Hunderte von Flöten zu spielen. Überall um uns herum hörten wir Musik. Sie kam aus allen Richtungen. Ich weiß nicht, was aus Carlisle und Arlon wurde, fuhr er fort, aber ich weiß, dass Stärke und Schnelligkeit nicht dabei helfen, die richtige Melodie herauszufinden. Der König stellte die Frage, die allen auf den Lippen brannte. Wie habt ihr dann meine Melodie erkannt? Ich habe den richtigen Begleiter gewählt, antwortete er und winkte seinem Begleiter zu, dass er eintreten sollte. Alle holten hörbar Luft. Die Tür öffnete sich und der Begleiter trat ein. Es war der Prinz und in seiner Hand trug er die Flöte. Ich wusste, sagte Carlisle, Kassidon, ich wusste, dass es nur noch einen Menschen gibt, der die Melodie genauso spielt wie ihr. Und deshalb bat ich ihn, den Prinz, mich zu begleiten. Und während wir reisten, spielte er. Ich lernte dadurch eure Melodie so gut kennen, dass ich eure Flöte unter Tausenden von Falschen heraushören konnte. Ich kannte eure Melodie und dieser Melodie bin ich gefolgt. Mich hat diese Geschichte sehr beeindruckt, weil ich auch glaube, liebe Geschwister, wir brauchen einen Begleiter, der unter den vielen Melodien herausfindet für uns oder der es uns ermöglicht, in dem Dschungel der Meinungen, an dem wir uns orientieren können, der sich auskennt und der das Ziel kennt. Und deswegen habe ich den Predigtext heute rausgesucht, besonders den Vers, der Bernd hat ihn vorhin vorgelesen, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich finde das fantastisch, meine Schafe hören meine Stimme. Jesus benutzt das Bild vom Hirten, der auf seine Schafe aufpasst. Der Hirte passt auf, dass sie nicht abhanden gekommen und ein Schaf, das sich losgerissen und entfernt hat, das war im damaligen Israel dem Tode geweiht, durch wilde Tiere. Das konnte nicht überleben. Und das vergleicht Jesus mit uns. Er passt auf uns auf. Allein sind wir verloren. Und deswegen verstehe ich nicht, muss es immer wieder sagen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich brauche die Gemeinde nicht. Allein sind wir verloren. Unter den tausend Stimmen, die es gibt in dieser Welt und die auf uns einprasseln, können wir gar nicht verhindern. Aber wie erleben wir das praktisch im täglichen Leben? Zwei Punkte dazu noch. Wie erleben wir das praktisch? Gott, Jesus führt uns durch sein Wort. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Die Bibel gibt an vielen Stellen klare Wegweisungen. Zum Beispiel steht da, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Da steht nichts von mehreren Geschlechtern und da steht auch nichts von quer und von Gender oder wie man das heute bezeichnet. Da geht es nicht darum, dass man Menschen, die das anders sehen, ablehnt. Nein, es geht um eine eigene Richtschnur, einen Kompass zu haben, die durchs Leben führt, wo ich weiß, das ist von Jesus, das ist vielleicht nicht von ihm. Also, dass man eine eigene Orientierung hat. Oder Orientierung am Wort Gottes heißt für mich am Wort Gottes bleiben. Da gibt es einen Satz in der Bibel, der uns alle von klein auf ärgert. Du sollst deinen Nächsten lieben und am Ende sogar deine Feinde lieben. Damit hat jeder Probleme, wenn er einen zänkischen Nachbarn hat. Aber trotzdem steht in der Bibel, du sollst deinen Feind lieben. Und wenn das so dort steht, dann kann ich nicht die Russen hassen oder die Ukrainer oder die Moslems oder die Amerikaner. Dann kann ich sie einfach nicht hassen. Gott sieht sie als Menschen an unserer Seite, als liebenswürdig, so ist das. Und wenn Menschen an unsere, und wenn Politiker daraufhin orientieren, bestimmte Völker zu hassen und Weltwirtschaftsbosse immer mehr Waffen verkaufen wollen und liefern, dann ist das tragisch und teuflisch, aber entspricht nicht dem Willen Gottes, dann kann ich auch nicht zustimmen, wenn ich mich am Wort Gottes orientiere. Und so ist es immer hilfreich zu fragen, was würde Jesus machen? Gibt es eine Auskunft in der Bibel, was würde Jesus machen? Und ich glaube, was ich zurzeit beobachte, ist ganz tragisch. Viele Menschen kennen die Bibel gar nicht. Wir lesen nicht regelmäßig in ihr. Ich bin richtig dankbar, dass ich als junger Mensch auch von meinem Seelsorger darauf hingewiesen worden bin, jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel zu lesen. Das habe ich nicht ganz konsequent durchgehalten. Da gibt es immer wieder mal Tage, wo das nicht passiert. Gar keine Frage. Aber im Prinzip ist es die Frage nach dem Wort Gottes, ob ich es mir verinnerliche und damit ich es parat habe, wenn ich es brauche. Nun muss man mal ehrlich sein, liebe Geschwister, wenn man die Bibel liest und wenn man manchmal die, und wenn man die Losung liest, dann ist es ja manchmal so, dass man mittags schon nicht mehr weiß, was man früh gelesen hat. So ist es ja, da muss man ja auch mal ehrlich sein. Und manchmal spricht einen das Wort Gottes richtig an und springt einen richtig an. Das sind so die Sternstunden, aber eher sind es die Stunden, wo man es liest und wo man sagt, naja, wenn ich es heute vielleicht mal nicht gelesen hätte, wäre auch nicht so schlimm gewesen. Die Gefahr ist, dass man es dann irgendwann mal nicht mehr macht. Und da will ich euch ein Beispiel aus meiner jüngsten Vergangenheit erzählen, weil mich das so bewegt hat. Ihr wisst ja, dass ich voriges Jahr meine Frau verabschieden musste in die Ewigkeit Gottes. Und ich habe jeden Früh die Losung gelesen und auch einen Abschnitt aus der Bibel. Als sie dann so richtig krank war, dann habe ich nur noch die Losung gelesen. Da habe ich keine Kraft oder keine Intention gehabt, dann auch die Bibel noch zu lesen. Inzwischen habe ich das wieder aufgenommen, aber damals war es nicht. Aber die Losung habe ich jeden Früh gelesen. Und als es dir dann richtig schlecht ging, wurde von Tag zu Tag schlechter, dann war eines Tages früh in der Losung, ich habe es mal mitgebracht, das war der Sterbetag meiner Frau, der Herr wird seinen Engel vor dir her senden. Da sage ich früh zu meiner Frau, dich holt mal der Engel Gottes ab. Der Herr wird seinen Engel vor dir her. Dann sagst du, Christel, dich holt mal der Engel Gottes ab. Wusst ihr nicht, dass sie an diesem Tag umzieht in die Ewigkeit Gottes? Das wusste ich ja früh nicht, weiß man ja nicht. Dann ist sie gestorben am späten Nachmittag. Und dann habe ich ihre beste Freundin angerufen, aus welchen Gründen auch immer, der wollte, dass sie noch mal reinkommt zum Abschied nehmen. Und sag, Renate, stell dir vor, heute früh war in der Losung, der Herr sendet seinen Engel vor dir her. Da sagt Renate zu mir, weißt denn du das nicht? Ich sage, was denn? Den Vers hat die Christel vor 2 Jahren, als sie die letzte Frauenrüstzeit organisiert hat, als Segensvers für sich gezogen. Ich wusste das nicht, haben wir nie drüber geredet. Mir kamen die Tränen. Vor 2 Jahren hat sie diesen Vers als Segensvers. Ich bin in die Schlafstube gegangen, wo sie ihr Zeug hat. Und dann finde ich diesen Segensvers. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege. Ich habe mich total aus dem Latschen geweint vor Freude. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe vor Freude geweint. Da war eine Frau gerade eine Stunde gegangen. Vor 2 Jahren, da war sie noch völlig gesund, hat Gott schon den beiden Bogen gespannt. Ich sende einen Engel vor dir her, der dich begleitet auf dem Wege. Wer mich gesehen hat, es hat mich niemand gesehen, aber wenn mich jemand gesehen hätte, die werden gesagt haben, jetzt ist er leicht vollkommen verrückt. Seine Frau gerade gegangen und er weint vor Freude. Gott hat das vor 2 Jahren schon geplant. Hätte ich nicht die Losung gelesen, wäre mir das nie passiert. Weil ich im Wort Gottes dann nicht zu Hause gewesen wäre. Ich hätte es ja gar nicht gelesen, hätte es ja gar nicht gewusst. Und da habe ich so für mich gedacht, das hast du davon, Dieter, wenn du auch manchmal liest und denkst, naja, heute hättest du es sparen können. Aber es ist nicht so. Es redet der Herr nicht jeden Tag und manchmal auch nicht jede Woche. Aber er redet zu uns. Und deshalb mache ich uns Mut zum regelmäßigen Lesen des Wortes Gottes. Wir wissen nicht, wann und wo der Herr mit uns was erzählt. Und zweitens, liebe Geschwister, wie Gott führt. Wie führt der lebendige Gott? Erstens durch sein Wort. Und zweitens glaube ich, man kann Gottes Art erkennen. Jesus als der gute Hirte arbeitet immer mit Freiwilligkeit und Liebe. Eine Kollegin von mir hat mal gesagt, Gott arbeitet nie mit Druck, immer mit Freiwilligkeit und Liebe. Erpressen und drücken und zwingen ist nicht die Art Gottes. Und wenn Politiker und Behörden zum Beispiel den Menschen dazu zwingen, sich die Genspritze geben zu lassen. Wer das freiwillig macht, ist seine eigene Sache. Aber wer gezwungen wird, weil er sonst seinen Beruf nicht weitermachen kann, liebe Geschwister, das ist nicht die Art Gottes. Ich will nicht über Für und Wider der Spritze reden, überhaupt nicht, aber das geht mir um die Frage der Art und Weise. Erpressung ist nicht die Art Gottes. Und ein letzteres für heute. In der Geschichte, liebe Geschwister, lag die Masse meistens falsch. Bei uns in Deutschland in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall. Warum bloß zurückgucken? Was alle gemacht haben, war in der Regel falsch. War zu Kommunismuszeiten falsch, wenn sie alle mitgemacht haben, auch wenn sie anders gedacht haben. Und es war zur Nazizeit falsch. Also in den letzten Jahrzehnten war es immer falsch. Und das zieht sich wahrscheinlich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch, denn schon in 2. Mose, also ganz am Anfang der Bibel, steht, du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen und sollst vor Gericht deine Aussagen nicht nach der Menge richten, um das Recht zu beugen. Finde ich ja sehr interessant. Das zieht sich also seit Jahrtausenden durch. Das Neue Testament beschreibt das im Bild des schmalen und breiten Weges. Der breite Weg ist der bequeme Weg, auf dem es keine Nachteile gibt, den alle gehen, man kann in der Masse untertauchen. Das ist der breite Weg. Und wie oft habe ich das in den letzten Monaten gehört? Ach, was will man denn machen? Ich mache mit. Ich finde das ganz interessant. Der breite Weg ist immer der kritische. Wenn die Masse einen Weg geht, wird es immer höchst bedenklich, liebe Geschwister. Und viele sagen, ach, lass uns doch in Ruhe, machen doch alles so. Und die Gesellschaft fährt zunehmend an die Wand oder wird an die Wand gefahren. Und alle gehen mit. Ach, lass mich doch in Ruhe, ich will da nicht drüber nachdenken, Dieter. Ach, hör doch auf mit deinem Zeug. Und deswegen glaube ich, wenn alle einen Weg gehen muss, da werde ich hellhörig. Ich habe irgendwann mal gesagt, mich hat mal jemand danach gefragt, da habe ich irgendwann mal gesagt, was alle machen, interessiert mich nicht. Weil was alle machen, in der Regel schwierig ist. Da gibt es auch wieder Ausnahmen, das muss man auch sagen. Aber in der Regel ist das so. Also diese 3 Punkte, regelmäßig an Gottes Wort bleiben, regelmäßig das Wort Gottes hören. 2, Gott und Jesus arbeitet immer mit Freiwilligkeit und Liebe. Und Lockung, er lockt uns auf den Weg, nie mit Erpressung, Zwang und Druck. Und letztendlich, wenn der breite Weg ist, oft wenigstens würdig, dass man ihn hinterfragt. Ich wünsche euch und mir, dass wir lebendige Schafe in der Herde Jesu sind. Ist ja auch ein schönes Bild, das Schaf ist ja ein schönes Tier. Dass wir lebendige Schafe in der Herde Jesu sind und durch den guten Hirten den Weg durch das Leben hin zur Ewigkeit finden. Gott segne euch, uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der höher ist als unser Verstand und unsere Gedanken, der bewahre unsere Herzen in Jesus Christus, dem Leiter und Führer durch das Leben. Amen.